Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Unterschiede bei der Sozialhilfe sind in der Schweiz gross und da und dort ist Sozialhilfe einträglicher als Arbeiten. Die französischen Eisenbahner legen mit ihrem Streik halb Paris lahm. Sie wehren sich für ihr Rentensystem. Die deutschen Lokführer haben eine neue Streikwelle ausgelöst. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz nutzt die Euro 08 für eine Spendenaktion. Die UEFA zahlt dem IKRK für jedes Tor 4.000 Euro. Roger Federer hat sein zweites Gruppenspiel in Shanghai gewonnen und ist damit im Masters-Turnier wieder auf Kurs. Und Diabetes ist eine Volkskrankheit, weltweit, auch in der Schweiz. Und Forscher suchen weltweit nach Ursachen und Therapien, zum Beispiel Markus Stoffel an der ETH Zürich. Der Biologe ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Penelope Künis.
In der Schweiz gibt es bei der Sozialhilfe Fälle, in denen die Empfängerinnen und Empfänger mehr Geld in der Tasche haben als Personen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Sie hält zudem fest, dass es bei der Sozialhilfe je nach Wohnort große Unterschiede gibt. So bekommt eine alleinerziehende, nicht erwerbstätige Frau mit einem Kind in Sitten im Jahr 23.300 Franken. In Appenzell bekommt dieselbe Person lediglich 17.000 Franken. Die Studie verglich das frei verfügbare Einkommen von Haushalten mit Sozialhilfe in den 26 Kantonshauptorten. Als frei verfügbares Einkommen gilt die Summe, die nach Abzug von Miete, Krankenversicherungsprämien, Krippenkosten und eventuell der Steuern bleibt. Die SKOS möchte die großen Unterschiede von Kanton zu Kanton verkleinern. Wegen des Streiks der Bahnangestellten ist es in Frankreich zu langen Staus gekommen. Laut dem französischen Verkehrsinformationszentrum bildeten sich allein in der Region Paris fast 200 Kilometer Stau. In der Stadt Paris fuhr nur jede fünfte U-Bahn. Allerdings fuhren gegen 1000 Sonderbusse, um die Pendlerinnen und Pendler in die Stadt zu bringen. Der Eisenbahnerstreik dürfte sich auch auf den internationalen Verkehr auswirken, so auch auf die TGV-Züge. Keine solchen Züge fahren gemäß der französischen Eisenbahngesellschaft zwischen Paris und Lausanne sowie zwischen Paris und Bern. Der TGV-Verkehr über Basel läuft dagegen normal. Die französischen Bahnangestellten streiken wegen der geplanten Abschaffung der Frührente. In Deutschland haben die Lokführer ihren mehrtägigen Streik im Güterverkehr begonnen. Am Morgen Donnerstag sollen die Züge auch im Personenverkehr für 48 Stunden stehen bleiben, wie die Gewerkschaft GDL meldet. Die Lokführer wollen ihre Arbeit am Samstagmorgen wieder aufnehmen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, nutzt die kommende Europa-Fußballmeisterschaft in der Schweiz und in Österreich, um zu Geld zu kommen. Als Partner der Euro 08 führt das IKRK während des Turniers eine Spendensammlung durch. Übers Internet können Interessierte Tore für ihr Lieblingsteam kaufen. Das Team mit den meisten Toren wird dann zur wohltätigsten Equipe der Euro 08 gekürt. Der Europäische Fußballverband seinerseits zahlt dem IKRK für jedes geschossene Tor 4.000 Euro. Mit den Spenden will das IKRK Minenopfern in Afghanistan helfen. Vor 2 Jahren haben Kampfhunde im zürcherischen Oberglatt einen Kindergärtler zu Tode gebissen. Das Zürcher Obergericht hat den Pitbull-Halter nun in einem Revisionsprozess teilweise freigesprochen. Seine Haftstrafe reduzierte es von 2,5 Jahren Gefängnis auf 2 Jahre bedingt. Die Ex-Freundin des Pitbull-Besitzers und den Wohnungsbesitzer, bei dem die Tiere untergebracht waren, sprach das Gericht nun frei. Zuvor waren sie noch zu Gefängnisstrafen von 14 respektive 12 Monaten verurteilt worden. In Georgien hat die Parlamentsvorsitzende in einer Fernsehansprache angekündigt, der Ausnahmezustand im Land werde am Freitag wieder aufgehoben. Vor einer Woche hatte Präsident Michail Saakaschwili den Ausnahmezustand verhängt, nach tagelangen Protesten von Zehntausenden gegen seine Politik. Für den 5. Januar kündigte Saakaschwili vorgezogene Präsidentenwahlen an. In Dresden im Osten Deutschlands kann die umstrittene Waldschlösschenbrücke im Elbtal gebaut werden. Das zuständige Gericht hat einen bestehenden Baustopp aufgehoben. Weil das Elbtal zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und die UNESCO eine Brücke unpassend findet, droht jetzt der Verlust des Welterbestatus. Den Baustopp hatten Naturschützer erwirkt. Sie sorgten sich um eine seltene Fledermausart, die kleine Hufeisennase. Zum Schutz darf auf der künftigen Brücke nun in Sommernächten höchstens Tempo 30 gefahren werden. Tennis. Beim Masters Cup in Shanghai hat Roger Federer sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Federer schlug den Russen Nikolai Davidenko 6:4 und 6:3. Der Baselbieter, der sein erstes Spiel am Montag gegen den Chilenen Fernando González verloren hatte, kann somit den Halbfinal noch erreichen. Im dritten Gruppenspiel trifft Federer am Freitag auf Andy Roddick aus den USA.
Zahlen belegen also, dass da und dort nichts tun lukrativer sein kann als arbeiten. Da und dort wird man sich um Änderungen in den Sozialhilfe- und Steuersystemen kümmern müssen. Und weiter: Hauseigentümer und Mieterverband haben sich auf einen ausgewogenen Kompromiss bei der Mietzinsberechnung geeinigt. Die französischen Gewerkschaften setzen mit ihrem Streik zur großen Machtprobe mit Präsident Sarkozy an. Der dänische Ministerpräsident Rasmussen will nach seinem hauchdünnen Sieg ein Landesvater für alle werden. Das Zürcher Obergericht senkt die Strafen im sogenannten Pitbull-Prozess. Und wenn's nicht gerade schneit wie jetzt, schneien sie halt selber. Die flächendeckende Aufrüstung mit Schneekanonen geht weiter. 200 Millionen Menschen leiden an Diabetes und Zucker ist auch in der Schweiz eine Volkskrankheit. Die Diabetesforscher arbeiten intensiv, an der ETH Zürich tut's Markus Stoffel. Er ist am heutigen Weltdiabetestag Gast im Tagesgespräch. Jetzt steht es schwarz auf weiß. In vielen Kantonen haben Leute, die Sozialhilfe beziehen, am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche als solche, die keine Sozialhilfe haben, dafür aber arbeiten. Das belegt zum ersten Mal eine Studie, die die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS, heute präsentiert hat. Bei mir im Studio ist jetzt Oliver Washington. Sie waren an der Medienorientierung dabei. Zunächst, in welchen Kantonen fährt man mit Sozialhilfe besser als mit einer schlecht bezahlten Arbeit?
Das ist in einer ganzen Reihe der Fall, alles in allem in 17 Kantonen, zum Beispiel in den Kantonen Zürich, St. Gallen oder auch in den beiden Appenzell. Was auffällt, in der Romandie kommt das weniger häufig vor als in den Deutschschweizer Kantonen. Der Grund hierzu liegt darin, dass die welschen Kantone schon längere Erfahrung haben mit dem sogenannten Anreizsystem, das die SKOS empfiehlt, die Konferenz für Sozialhilfe, dass sich Arbeit lohnen soll, auch für Sozialhilfebezüger. Das ganze Thema beschäftigt ja schon länger und geahnt, dass Sozialhilfebezüger häufig mehr Geld in der Tasche haben als solche, die die Sozialhilfe verlassen und daneben arbeiten. Geahnt hat man das schon lange, nun aber liegen für alle Kantone zum ersten Mal Zahlen vor.
Und was sind die Hauptgründe für dieses Missverhältnis?
Die Gründe sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Grob gesagt kann man aber vor allem zwei Gründe festmachen, die für die meisten Kantone gelten. Erstens sind das unterschiedliche Anreizsysteme in den verschiedenen Kantonen. Die SKOS-Richtlinien, die ich ja bereits erwähnt habe, diese Richtlinien aus dem Jahr 2006, fordern den Grundsatz, dass sich Arbeit lohnen soll, auch für Sozialhilfebezüger. Das heisst, wenn immer möglich, sollen Leute mit Sozialhilfe daneben auch noch einer kleinen Erwerbsarbeit nachgehen, um so etwas dazu zu verdienen. Die Sozialhilfe plus dieser Zusatzverdienst kann nun aber eben dazu führen, dass diese Person dann mehr Geld im Sack hat als jemand, der nur arbeitet. Das ist offensichtlich in vielen Kantonen der Fall. Und der zweite wichtige Grund liegt in den unterschiedlichen Steuersystemen in den Kantonen. So müssen in vielen Kantonen Arbeitende, auch mit tiefsten Einkommen, das nur knapp über dem Existenzminimum liegt, Steuern bezahlen. Und so fließt dann eben wieder mehr Geld aus ihrem Sack.
Und welche Folgerungen zieht jetzt die Konferenz für Sozialhilfe aus diesem Befund?
Die SKOS hat mit dieser Studie auch ein Analyseraster entwickelt, wie die Kantone ihre eigenen Systeme unter die Lupe nehmen können. Nun bietet die Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS, jedem einzelnen Kanton an, sich zusammen an den Tisch zu setzen und das jeweilige System genauer zu analysieren, um herauszufinden, wo die Schwachpunkte liegen. Und ganz wichtig, hier sollen dann eben auch Steuerexperten mit dabei sein.
Informationen von Oliver Washington. Millionen französischer Pendlerinnen und Pendler stecken heute wieder einmal im Verkehrschaos. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats wird die Eisenbahn großflächig bestreikt, in Paris auch der öffentliche Nahverkehr. Und wer aufs Auto auswich, musste endlose Staus auf den Ringstraßen in Kauf nehmen. 200 Kilometer lang war die Schlange auf den Straßen allein um Paris heute früh. Die Gewerkschaften wehren sich für das Rentensystem, das vielen Beamten eine frühzeitige Pensionierung ermöglicht. Präsident Sarkozy möchte dieses System abschaffen. Eindrücke aus Paris von Philipp Scholkmann.
Auf der Place de la Bastille in der Schlange vor der Oper war der Arbeitskampf schon gestern Abend das Gesprächsthema. Ein Informatikangestellter nutzt die Chance und führt seine Freundin in die Tosca von Puccini aus. Womöglich die letzte Gelegenheit. Heute Abend jedenfalls wird die Vorstellung ausfallen und vielleicht geht's so weiter bis zum Wochenende. Denn auch die Angestellten der Oper profitieren von dem System der Frührenten für einzelne Beamtenkategorien, das den französischen Staat inzwischen schätzungsweise 7 Milliarden Euro an Zuschüssen pro Jahr kostet. Die Opernangestellten berufen sich dabei auf ein Privileg aus der Zeit des Sonnenkönigs Louis XIV, das alle Revolutionen und Regierungswechsel seither überdauert hat. Die Frage wird sein, wie wieder nach Hause kommen nach der Vorstellung, sagen die Operngänger, und wie heute zur Arbeit. Das sind 9 Kilometer Distanz in eine westliche Vorstadt, normalerweise kein Problem mit der S-Bahn von der Gare Saint-Lazare. Doch das sind schlechte Voraussetzungen an einem Streiktag wie diesem. Heute Vormittag gibt's zwar einzelne Züge von diesem Bahnhof, alles in allem scheint der Streik bei der Bahn etwas weniger befolgt als beim letzten Mal, doch immer noch stark genug, um ein gewaltiges Verkehrschaos auszulösen. Die Studentin an der Gare Saint-Lazare hofft, den einzigen angezeigten Zug in die Satellitenstadt Mont-la-Jolie zu erreichen. Sicher ist, er wird zum Bersten voll sein. Die Transportgewerkschaften führen den Arbeitskampf an. Sie versuchen, ihre eigene Frührente mit 55, ja sogar mit 50 für Lokführer, so gut es geht, noch zu verteidigen. Sie haben sie in früheren Arbeitskämpfen Mitte des letzten Jahrhunderts erreicht, wegen der besonders harten Arbeit im Kohlestaub. Das Kohlezeitalter sei zwar vorbei, doch noch immer rechtfertige die unregelmäßige Arbeit, die hohe Verantwortung im Führerstand, eine frühere Pensionierung, argumentieren die Gewerkschafter. Mag sein, doch auch meine Arbeit ist anstrengend und auch ich würde gern mit 50 in volle Rente gehen, sagt eine Restaurantangestellte, die auf Umwegen aus einer nördlichen Vorstadt bis zur Place de Clichy gekommen und hier gestrandet ist.
J'ai peur que ça n'en finisse plus, en fait.
Die Studentin im Bahnhof Saint-Lazare richtet sich schon mal auf einen langen Arbeitskampf ein. Die Streikaufrufe der Gewerkschaften sind tatsächlich sogenannt rekonduktible, das heißt ohne klares Ende. Sie können alle 24 Stunden verlängert werden. Und an einem knappen Drittel der Hochschulen versuchen die linken Studentengewerkschaften mit Blockaden von der Protestwelle zu profitieren. Sie kämpfen gegen eine Universitätsreform, die das Parlament bereits verabschiedet hat, und hoffen, eine Art Schulterschluss der werktätigen Bevölkerung zu einer großen sozialen Bewegung gegen den angeblichen Kaputtsparer Sarkozy zu erreichen. Er könne verstehen, dass die Leute sich um ihre Zukunft und ihre Kaufkraft sorgten, sagt der Informatiker in der Opernschlange. Doch die Aussicht, dass die Diskussion um die Sonderrenten vermengt werde mit allen möglichen anderen Anliegen, missfalle ihm. Denn immerhin habe eben erst die Mehrheit der Bevölkerung diesen Sarkozy gewählt und diese Sonderrenten seien nun wirklich nicht mehr tragbar, wo die Leute immer älter würden und die Renten ganz grundsätzlich immer schwieriger zu finanzieren seien.
Frankreichs Gewerkschaften setzen also zur großen Machtprobe mit Präsident Sarkozy an. Philipp Scholkmann in Paris, wie groß ist dafür eigentlich der Rückhalt in der Bevölkerung?
Nicht besonders groß, wenn man den Umfragen glauben kann. Eine Mehrheit von vielleicht knapp 60% scheint die Lage etwa so zu beurteilen wie dieser Operngänger, den wir gerade gehört haben. Die Leute sind etwas enttäuscht vom bisherigen Leistungsausweis von Sarkozy, der doch bessere Zeiten mit mehr Kaufkraft versprochen hat, von der aber bisher nichts zu sehen ist. Dass er diese Frührenten aber abschaffen will, das unterstützen die meisten.
Sarkozys Vorgänger Chirac ist vor 12 Jahren von den Gewerkschaften in einer ähnlichen Situation in die Knie gezwungen worden. Kann Sarkozy sicher sein, dass ihm das nicht auch passiert?
Man kann nichts ausschließen, aber Sarkozy ist auf alle Fälle schon ein ganzes Stück weiter als Chirac je war, denn außer den paar hartnäckigsten bestreiten eigentlich auch die Gewerkschaften nicht mehr, dass diese Renten, diese Frührenten wohl irgendwie zumindest teilweise reformiert werden müssten. Worum jetzt im Grund gestritten und heute gestreikt wird, das sind möglichst gute Modalitäten für ein neues, anderes System. Und in den bisherigen Verhandlungen hat Sarkozy durchaus auch Flexibilität gezeigt. Er ist bereit, lange Übergangsfristen zu gewähren und sogar einzelne Vorteile in ein neues System hinüberzunehmen. Außerdem, ganz anders als zu Chiracs Zeiten, finden sogar heute mitten im Streik Verhandlungen im Arbeitsministerium mit den Gewerkschaftschefs statt, um vielleicht eben doch noch einen Ausweg zu finden, in dem beide Seiten einigermaßen das Gesicht wahren können.
Einschätzungen von Philipp Scholkmann. Zu den Streiks in Frankreich und zum Bahnstreik, der heute Mittag auch in Deutschland anfängt, gibt's Informationen auf unserer Homepage drs.ch. Die Rechnung des dänischen Ministerpräsidenten Anders Fogh Rasmussen ist aufgegangen, wenn auch nur ganz knapp. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen von gestern gewann seine bisherige Rechtskoalition mit einem Sitz Vorsprung die absolute Mehrheit. In seiner dritten Amtszeit möchte sich der rechtsliberale Politiker als Landesvater profilieren, als Chef einer Regierung für alle. Und dazu gehört eine weltoffenere Ausländer- und Einwanderungspolitik. Aus Kopenhagen der Bericht von Bruno Kaufmann.
Der Machtpoker des Ministerpräsidenten war voller Risiken. Gerade einmal 3 Wochen sind vergangen, seit der seit 2001 regierende Anders Fogh Rasmussen vorgezogene Neuwahlen ausschrieb. Und das mit der Erklärung, das stark polarisierte Klima in Dänemark brauche frische Luft. Dabei war es der Regierungschef selbst, der in den letzten 6 Jahren das nordische Land mit seiner Politik polarisierte und der ausländerfeindlichen dänischen Volkspartei zu einem sehr grossen Einfluss verhalf. Diese Politik der kompromisslosen Konfrontation stieß jedoch zusehends auf Widerstände bei der grossen Mehrheit der Däninnen und Dänen. Deshalb eröffnete Rasmussen den Wahlkampf mit dem Versprechen, die international kritisierte Asylpolitik zu modernisieren, das umweltpolitische Profil Dänemarks zu erhöhen und das Land näher an Europa hinzuführen. Alles Anliegen, von denen die dänische Volkspartei bislang nichts wissen wollte. Nun haben die Dänen ihrem Ministerpräsidenten erneut ihr Vertrauen ausgesprochen und ermöglichen diesem nun, seine Versprechen einzulösen. Am Tag nach der Wahl teilte der Regierungschef mit, dass er bei der bevorstehenden Regierungsbildung auch die vom aus Syrien eingewanderten Palästinenser Nasser Kader gegründete neue Allianz berücksichtigen wolle. In wichtigen politischen Bereichen möchte Rasmussen zudem mit der Mitte-Links-Opposition kooperieren. Dazu gehört die Schließung der umstrittenen Internierungslager für abgewiesene Asylbewerber, die Öffnung der Grenzen für ausländische Fachleute sowie eine aktivere Rolle des Landes in der Europäischen Union. Bereits im kommenden Jahr sollen die Däninnen und Dänen in einem Verfassungsreferendum über die Modernisierung der dänischen Monarchie abstimmen können. Und bis zum nächsten UNO-Klimagipfel, der in 2 Jahren in Kopenhagen stattfinden wird, soll das Land unter Rasmussen zu einem umweltpolitischen Musterschüler werden. Trotz weitgehendem Status quo bei den Kräfteverhältnissen im dänischen Parlament zeichnet sich also ein politischer Wandel in Dänemark ab, bei dem die politische Mitte gestärkt und das Land wieder weltoffener werden soll.
Im Streit um die steigenden Wohnungsmieten ist eine Lösung in Sicht. Gestern haben sich die Verbände der Mieter und der Hauseigentümer auf einen Kompromiss geeinigt. Künftig soll für die Berechnung der Mieten nicht mehr der Hypothekarzins herangezogen werden, sondern der Index der Konsumentenpreise. Mit anderen Worten, der Mietzins soll nicht mehr von den Schwankungen des Hypozinses abhängen, sondern von der allgemeinen Teuerung. Was bedeutet das jetzt? Wem nützt die neue Regelung? Und wer verliert? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Das neue Mietrecht, das nun ausgearbeitet wird, betrifft viele von uns, denn alle haben ein Dach über dem Kopf. 64% der Bevölkerung mieten eine Wohnung oder gar ein Haus. In absoluten Zahlen gibt es in der Schweiz knapp 2 Millionen Mietverträge, die von der Revision betroffen sind. In der Summe geht es also um viel Geld. Das bisherige Mietrecht hat Mängel. Darin sind sich die Experten einig. Zu vieles ist unklar. Mit dem neuen Gesetz soll sich dies ändern, sagt Urs Hausmann, Immobilienexperte der Beratungsfirma Wüst und Partner.
Grundsätzlich muss man das begrüßen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist einfach nachvollziehbar, was da wann in welcher Form passiert.
Sowohl Hauseigentümer als auch Mieter profitieren also von der zunehmenden Transparenz. Das neue Mietrecht entkoppelt die Mieten von den Schwankungen der Hypothekarzinsen. Das hat zur Folge, dass die Mieten grundsätzlich stabiler bleiben. Sie werden kaum mehr sinken. Mieterinnen und Mieter werden also nicht mehr von Mietzinssenkungen profitieren können. Andererseits können die Hauseigentümer die Mieten auch nicht beliebig erhöhen, zum Beispiel nach dem Verkauf einer Liegenschaft.
Wenn die Eigentümerschaft eines Mehrfamilienhauses wechselt, es kommt ein neuer Eigentümer, bis anhin konnte man die Mieten anschließend erhöhen, alleine dadurch, dass ein neuer Eigentümer kommt, neu, so wie das vorgesehen ist, wird das nicht mehr möglich sein und von dem her ist hier der Mieterschutz verbessert worden.
Die Mieten werden nun an den Index der Konsumentenpreise gekoppelt. Das heisst, wenn die allgemeine Teuerung steigt, dann werden auch die Mieten teurer. Hier stellt Immobilienexperte Urs Hausmann einen Mangel fest.
Das Problem liegt darin, dass dieser Index auch die Wohnungsmieten beinhaltet und die Kosten für die Heizung. Und zwar zu einem namhaften Gewicht von 20%. Und von dem her kommt man quasi in eine Spirale, wo die Inflation die Mietpreise erhöht und die Mietpreise wiederum die Inflation. Und das geht hin und her.
Mit dieser Indexierung von 100% müssen die Mieterinnen und Mieter also einen Nachteil in Kauf nehmen. Der Mieterverband hätte eine Indexierung von rund 80% bevorzugt. Unter dem Strich lässt sich nun folgendes Fazit ziehen. Wenn die Teuerung stark ansteigt, dann werden die Mieterinnen und Mieter stärker zur Kasse gebeten als bisher. Wenn die Teuerung stabil bleibt, dann profitieren die Mieterinnen und Mieter von der besseren Transparenz und sie können ihr Budget besser planen, da sie nicht ständigen Schwankungen ausgesetzt sind.
Zwei Jahre nach der Tötung eines 6-jährigen Knaben durch 3 Hunde in Oberglatt hat das Zürcher Obergericht ein neues Urteil im sogenannten Pitbull-Prozess gefällt. Es korrigiert die Strafen stark nach unten. Der Hauptangeklagte wird teilweise freigesprochen, die beiden Mitangeklagten ganz. Aus Zürich Sonja Schmidmeister.
Die Berufung hat sich für alle 3 Angeklagten gelohnt. Der 43-jährige Hundehalter muss zwar die Verantwortung übernehmen für den Tod eines 6-jährigen Kindes, seine Hunde haben den Jungen, der unterwegs in den Kindergarten war, buchstäblich zerfleischt. Freigesprochen wurde der mittellose Italiener hingegen vom Vorwurf der schweren Körperverletzung. Dieser betrifft eine Passantin, die von den Hunden bedroht worden ist. Das Obergericht begründete den Teilfreispruch mit Mängeln in der Anklageschrift. Vollständig entlastet hat die zweite Instanz die Ex-Freundin des Hundehalters und einen gemeinsamen Bekannten, der dem Paar mit den Hunden seine Wohnung zur Verfügung gestellt hatte. Laut Obergericht fehlt es an den juristischen Voraussetzungen, um die Mitangeklagten zu verurteilen. Es sei zwar verständlich, sagte der Gerichtspräsident bei der Urteilsberatung heute Vormittag, dass das Bezirksgericht Dielsdorf, die erste Instanz, alle, die am tragischen Tod des kleinen Jungen beteiligt waren, bestrafen wollte. Doch die volkstümliche Betrachtungsweise «mitgehangen, mitgefangen» sei in diesem Fall nicht haltbar. Das Obergericht zieht damit wesentlich engere Grenzen für die Mitverantwortung als die erste Instanz. Im Pitbull-Fall sind nun 2 Angeklagte unschuldig und der Hundehalter hat seine Strafe bereits abgesessen. Er wurde im August nach Italien ausgeschafft und will auch wieder Hunde züchten.
Das war ein Bericht von Sonja Schmidmeister. wenn es nicht gerade schneit wie in diesen Tagen, dann schneien sie. In den Bergen dröhnen die Schneekanonen schon lange, bevor die ersten Skitouristen auftauchen. Die flächendeckende Aufrüstung der Pisten mit Schneekanonen ist in vollem Gang und noch längst nicht abgeschlossen. Toni Koller zeigt es am Fallbeispiel der Berner Oberländerstation Adelboden.
An diesem Novembermorgen fällt nasser Schnee bei der Talstation der Sillerenbahn. Kein Tag, um die Kunstschneelanzen pfeifen zu lassen. Solche Tage gab es aber zuvor schon einige, wobei Markus Hostetler von der Bergbahnen Adelboden AG dem Eindruck widerspricht, die Kanonen würden von Jahr zu Jahr früher in Gang gesetzt.
Es ist so, dass wir ab dem 1. November beschneien dürfen. Sobald es die Witterung zulässt, beginnen wir zu schneien. Und das war vor Jahren so, das war auch dieses Jahr so.
Andere Vorschriften gibt es etwa in Graubünden, wo bei gefrorenem Boden schon vor dem November beschneit werden darf. Noch liegt der Saisonstart für die meisten Gebiete in weiter Ferne. Doch überall schießt schon jetzt der technische Schnee aus immer mehr Lanzen und Kanonen, auch in Adelboden.
Gerade aufgrund der Erfahrung der letzten Winter haben wir unser System weiter ausgebaut. Wir haben neue Propellermaschinen zugetan, wir haben Lanzen gekauft, zusätzliche, und die Wasserkühlung weiter vorangetrieben. Weiter vorgesehen ist die Erschließung vom Lavai Richtung Zillernbühl, einer unserer wichtigsten Pisten. Da haben wir noch eine Lücke, die es zu schließen gilt.
Zu Kosten von 1 Million Franken pro Pistenkilometer. Was treibt die Bergbahnen zu diesen gewaltigen Investitionen? Ist es nur die Furcht vor der steigenden Schneegrenze und immer mehr allzu warmen Wintern?
Es ist einerseits sicher die Klimaveränderung. Ich denke aber auch, dass es so wäre, wenn wir Winter hätten wie früher. Es ist so, dass ein Berggebiet in 4-5 Monaten das Geld erwirtschaften muss für das ganze Jahr, dass wir es der Natur nicht mehr überlassen. Wir können es uns nicht leisten, dem Gast sagen zu müssen im Dezember, sorry, wir haben keinen Schnee. Also Schneesicherheit ist enorm wichtig für uns.
Und weil es alle tun, müssen es alle tun. Um die Gunst des skifahrenden Volks wird erbittert gekämpft. Dabei ist auch die Technik nicht stehen geblieben.
Die Lanzen der neuesten Generation können bei höheren Grenztemperaturen schneien. Das hängt zusammen mit der Düsenkombination, mit Pressluft, das da zugeführt wird. Und bevor es in die Leitung auf die Lanze geht, wird das Wasser gekühlt.
Wobei man in Adelboden auf erlaubte chemische Zusätze bewusst verzichte. 25% der Pisten werden hier zurzeit künstlich beschneit, angestrebt werden 50%, was in etwa dem schweizerischen Durchschnitt entspricht. Die Bauern schätzten die Kunstschneeschicht, sagt Direktor Hostetler, denn sie schütze die Grasnarbe. Und wenn Wissenschaftler wegen des gebundenen Wassers vor der Austrocknung der Alpen warnen, muss er lächeln. Was das Berner Oberland einen Winter lang auf seine Pisten spritzt, sei nicht mehr als der Abfluss der Aare an einem einzigen Dezembertag. Bergbahndirektoren stehen dem skeptischen Umweltschutz immer selbstbewusster gegenüber.
Toni Koller.